Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Viertelfinalisten bei Einzel, Herren und Damen stehen fest und irgendwas war heute im Tee. Wir haben Verletzungssorgen gehabt, wir haben 0-2 Satzrückstände aufgeholt und es gab dann auch noch am Ende ein explosives Interview on Court. All das müssen wir besprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Irgendwas war im Tee heute, oder?
Ja, ich meine, du hast ihn ja auch getrunken, also ja. Hast du uns dran teilhaben lassen können, was im Tee war, wenn was im Tee war.
Also ich habe nichts gespürt heute im Tee, deswegen weiß ich nicht, was die anderen gespürt haben, aber es waren heute ein paar negative Vibes in der Luft. Vielleicht war es das Ostapenko-Putintseva-Match, was alle so ein bisschen durcheinander gebracht hat, darüber sprechen wir später noch. Als erstes müssen wir natürlich über das Match des Tages quasi sprechen und das war das Match zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz. Die Bilanz vorher war 5-3 für Alexander Zverev, aber seit 2018 hatte Taylor Fritz eine 3-3-Bilanz, also die letzten 6 Spiele sind immer ausgeglichen gewesen und das ist ein ausgeglichenes Matchup und wir haben darüber schon gesprochen. Heute hatte Alexander Zverev in den ersten 2 Sätzen sehr, sehr gutes Tennis gespielt, hatte die beiden Sätze mit 6-4 und 7-6 gewonnen. Dann allerdings, wie er hinterher feststellte und wie er hinterher dann auch in der Pressekonferenz sagte, fing an, sein Knie zu schmerzen. Er hatte es sich verletzt im Match gegen Cameron Norrie. Es gab gestern wohl ein MRT und bei diesem MRT hatte es eine Zerrung in der Kapsel oder ist eine Zerrung in der Kapsel festgestellt worden. Dazu ein Knochenödem, wie er gesagt hat. Das ist mehr so vielleicht auch so eine Prellung. Auf jeden Fall, gestern konnte er wohl nicht richtig auftreten und hatte große Schmerzen. Heute hat er mit vielen Schmerzmitteln gespielt und er hat gesagt, ab dem dritten Satz konnte ich nicht mehr richtig abstoßen zum Aufschlag. Vorher hatte er schon Bälle nicht wirklich ausgelaufen, er ist nicht zu Stops hingelaufen, hatte dann Bälle auch mal durchgehen lassen. Das sind Dinge, die wir von ihm nicht sehen, wenn er gesund ist. Trotzdem hatte er, wie gesagt, diese ersten beiden Sätze gewonnen. Taylor Fritz hat hinterher gesagt, ich wusste gar nicht so richtig, was passiert ist. Ich habe so richtig gut gespielt in den ersten beiden Sätzen und es waren nur einige wenige Punkte und dann lag ich 0-2 Sätze zurück und habe dann gedacht, ja, jetzt muss ich erstmal Spiel für Spiel gehen. Beim Stand von 4-4 hat Alexander Zverev zum allerersten Mal in seinem Turnier 2024 seinen Aufschlag abgegeben und von da an ging es bergab und Taylor Fritz hat dann am Ende mit 6-4, 7-6 und 6-3 die Sätze 3-5 gewonnen und ich möchte gar nicht darüber sprechen, ob es ein verdienter Sieg war. Wenn du einen 2-0-Satzrückstand aufholst, egal wie dein Gegner drauf ist etc., ist das auf jeden Fall am Ende ein verdienter Sieg. Und trotzdem habe ich heute das Gefühl, dass wenn Alexander Zverev im Vollbesitz seiner Kräfte gewesen wäre, wenn er nicht ausgerutscht wäre gegen Cameron Norrie, wenn er heute die ganze Zeit dann auch seine Beweglichkeit gehabt hätte, weil das ist ein Teil seines Spiels, der ihn auch nach oben gebracht hätte, dann glaube ich, dass Alexander Zverev das Spiel gewonnen hätte. Wie geht's dir?
Ja, ich meine, da bist du halt natürlich viel näher dran. Ne? Du sitzt am Court, wir verfolgen das hier aus der Ferne. Ich weiß nicht, ob ich das so jetzt gesagt hätte, aber wie gesagt, da gebe ich dir natürlich die Deutungshoheit, weil du da einfach viel näher dran bist. Jetzt von dem, was passiert ist, für mich sind sowohl die ersten beiden Sätze als dann auch die folgenden 3 zu erklären innerhalb der Art, wie die beiden gegeneinander spielen. Beide sind relativ abhängig von ihrem Serve. Wir sollten dann auch vielleicht kurz herausstreichen, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das erste Match, was Zverev nicht unterm Dach gespielt hat.
Und nee, er hat es unterm Dach gespielt.
War es unterm Dach?
Wirklich? Ja, ja.
Ach, sieh einer an, siehst du mal. Weil ich denke, das ist auch ein Faktor für ihn natürlich hier. Wir haben auch ein bisschen drüber spekuliert ja in den vorherigen Sendungen, warum läuft es so gut in Wimbledon in diesem Jahr? Dach ist natürlich schon ein Faktor für ihn. Mhm. Er ist ein absoluter Indoor-Spieler, Top-3 Indoor-Spieler, würde ich jetzt mal sagen. Das ist natürlich schon ein Faktor gewesen. Ich hatte jetzt vorher nur aufs Radar geguckt und war dann irgendwie unter der Annahme gewesen, dass heute das Dach nicht drüber war. Fritz, auch ein ziemlich guter Indoor-Spieler, aber jetzt mal zu dem Match selbst. Ich würde sagen, in den ersten 2 Sätzen hat man gesehen, wo Zverev den Vorteil zwischen den beiden hat. Serve ist wahrscheinlich bei Zverev vielleicht besser. Wenn Zverev eine, weiß ich, 9,5/10 ist, dann ist das von Fritz halt eine 9/10. Und wo er definitiv einen Vorteil hat, ist in den etwas längeren Ballwechseln normalerweise, einfach weil er ja, sich besser bewegt, hatten wir ja auch schon in der vorigen Sendung besprochen. Er kommt an mehr Bälle ran, er muss nicht so viel ins Risiko gehen wie Fritz, wo Fritz wiederum einen Vorteil aus meiner Sicht hat, ist, dass er, und da ist es dann auch gekippt aus meiner Sicht, er hat die besseren Grundschläge. Wenn er richtig zum Ball steht, wenn er an den Ball rankommt, dann hat er die besseren Grundschläge als Zverev. Er ist einfach auf beiden Seiten insgesamt etwas besser. Auf der Rückhand hat Zverev einen leichten Vorteil. Fritz für mich die bessere Vorhand. Ist einfach super stabil, kann sehr gut angreifen. Und was Fritz dann, finde ich, wirklich ab dem dritten Satz sehr gut gemacht hat, und das hat jetzt ja auch erstmal nichts direkt mit dem Zustand von Zverev zu tun, war wirklich dieser Fokus auf den Aufschlag. Also hat am Ende knapp 70% der Punkte hinterm zweiten Aufschlag gewonnen. Das ist enorm. Also das ist natürlich ein bisschen zu erklären über Zverevs Zustand, aber es spricht auch dafür, was Fritz da rausgehauen hat. Wie gesagt, Zverev ist normalerweise der bessere Aufschläger, aber Fritz hat da dann aus meiner Sicht den Grundstein gelegt, weil das hätte auch genauso gut, was war es, glaube ich, stand 3-4, 0-15 oder 0-30 aus der Sicht von Fritz im dritten Satz, da hätte es auch noch kippen können. Aber da muss man sagen, hat er dann für seine Verhältnisse wirklich sehr gute Aufschlagsleistung gebracht.
Also mit dem Aufschlag, da gebe ich dir komplett recht, und dass er den Fokus auf den Aufschlag gelegt hat und dass er erstmal gesagt hat, ich muss meine Aufschläge durchbringen und alles andere kommt dann, da gebe ich dir recht. Aber in den ersten beiden Sätzen haben wir viele Rückhand-Cross-Rallys gesehen und die hat Zverev zu einem überwiegenden Teil gewonnen. Und da fand ich schon, dass es dann Fritz dann auch besser geschafft hat, ab dem dritten Satz in die Vorhand von Zverev zu kommen und dass er da diese Rallyes dann gewonnen hat. In der Rückhand, du hast gesagt, die Grundschläge findest du besser als bei Zverev. Bei der Rückhand bin ich anderer Meinung. Da glaube ich nach wie vor, dass Zverev die bessere Rückhand hat. Die Vorhand, da bin ich dann deiner Meinung, die ist bei Fritz besser. Und da meine ich, ist es gekippt. Und da ist es dann auch, dass Zverev mehr über die Vorhand kommen musste, dass er mehr machen musste mit der Vorhand und dass da dann Fritz dann auch draufgegangen ist und dann am Ende für sich das Match entschieden hat. Beide haben sehr fehlerarm gespielt. Beide haben einen positiven Wert, was Winner zu Unforced Errors angeht. Der ist bei Fritz frappierend gewesen. Er hat irgendwie 63 Winner oder 69 Winner und 23 Unforced Errors gehabt. Das ist eine fantastische Statistik für ihn. Das heißt also, ich möchte es gar nicht in Abrede stellen, dass er hier fantastisch gespielt hat, dass er großartig gespielt hat. Ich glaube allerdings, dass Zverev das vielleicht dann in 4 Sätzen gewonnen hätte, wenn er im Vollbesitz seiner Kräfte gewesen wäre.
Möglich ist es.
Wir werden es nicht rausfinden.
Ja, was ich noch anfangen wollte, und wir hatten auch schon drüber gesprochen, und es hat ehrlicherweise auch so ein bisschen meine Einschätzung des Matches geprägt. Rasentennis wird halt wirklich auf wenigen Punkten entschieden. Und ich fand es jetzt kein besonders ansprechendes Match, wenn ich ehrlich bin. Das war natürlich von Zverev vom Anfang auf sehr hohem Niveau gespielt, von Fritz zum Ende hin auf sehr hohem Niveau. Aber mich holen diese Ballwechsel halt überhaupt nicht ab. Oder dieses Rasentennis, dieses total vom Surf dominierte, dann abhängig von den ersten Schlägen und die, wo es dann ja auch gekippt ist und die Fehler, die dann Zverev passiert sind, du hast angesprochen, das war dann die Vorhand. Das ist auch, was wir von ihm kennen. Aber ich fand es jetzt auf, und es lag nicht an den Spielern, es liegt einfach am Untergrund. Und das ist bei mir mit den Jahren immer mehr geworden, dass mich Rasentennis ehrlicherweise einfach nicht abholt. Und das war für mich jetzt einfach ein klassisches Rasenmatch, wo ich so dachte, boah, irgendwie kann es gar nicht so ein richtig Eigenleben entwickeln, weil es so schnell kippen kann, weil der Spannungsbogen nicht so entstehen kann wie auf anderen Belägen, weil so viel einfach doch davon abhängt, wie die Spieler servieren. Und daher jetzt persönlich für mich, ich sage, das war ein gutes Match, das war teilweise eine sehr gute Leistung von Zverev. Wahrscheinlich war es dann am Ende die Verletzung, die den Aufschlag gegeben hat. Aber generell ist es einfach echt nicht mehr mein Ding, diese Art von Tennis zu folgen.
Das sagst du jemandem, der die 80er und 90er komplett durchgemacht hat, wo der Rasen immer noch total schnell war und 30% schneller war als jetzt. Das sagst du mir, dass dich das Tennis jetzt nicht mehr abholt. Ich habe früher hier David Wheaton angucken müssen und wir haben vor ein paar Jahren noch Kevin Anderson gegen John Isner erleben müssen. Dagegen war das heute Gold.
Ja, ich meine, Kevin Anderson, John Isner hat ja auch von diesem Kuriosum gelebt, ne? Dass es dann halt wirklich irgendwann klar war, dass das ein ewiges Fünfsatzmatch werden wird, und das hat ja dann die Form von Tennis auch beendet. Und das ist ja auch, wie gesagt, kein Vorwurf gegen die beiden. Und dann macht es ja auch Sinn bei meiner Fehlbeobachtung, dass ich eben dachte, das Dach war offen. Dach war zu, spricht natürlich dafür oder sorgt nochmal mehr dafür, dass solche Art von Matches passieren. Und da, auf Rasen finde ich wirklich einfach Damentennis interessanter, spannender, weil es nicht so vom Surf abhängig ist, wie das bei den Herren der Fall ist. Und vielleicht versöhne ich mich nochmal damit, auch ich erinnere mich natürlich noch an die 90er, habe es aber nicht so in Erinnerung, dass es teilweise doch so dröge sein konnte, weil ich hatte dir auch geschrieben, die BBC-Kommentatoren haben dann am Ende des fünften Satzes gesagt, what a classic. Und nee, das war kein klassisches Match, das war einfach, wer im Satz weniger Fehler macht, der holt sich den Satz und wer beim Aufschlag stabiler ist, der holt sich den Satz und eben für mich entwickelt das kein Eigenleben, das atmet nicht so richtig. Aber gut, das war mein Problem mit dem Match.
Ja, ist, wie gesagt, es ist völlig in Ordnung und ich meine auch nicht, dass es ein Classic war, es war ein spannendes Match. Taylor Fritz hat es am Ende dann auch verdient gewonnen. Ich glaube, wir müssen da jetzt nicht in irgendeiner Weise sagen, wenn Zverev hätte es klar gewonnen. Er war eingeschränkt, meiner Meinung nach, und ich glaube, dass er es gewonnen hätte. Am Ende hat es trotzdem Taylor Fritz gedreht und ist verdient.
Ja, eine Sache, die wir da kurz sagen können. Er hat jetzt ja eben, Zverev hat nicht verloren gegen die Nummer, weiß ich, 89 der Welt oder
genau,
so. Sondern das ist jemand, der ist nicht ganz auf Augenhöhe mit ihm, der wird nie seine Erfolge haben, würde ich jetzt behaupten, weil ihm einfach die Beinarbeit fehlt im Vergleich zu einem Zverev. Aber das ist jemand, der seit Jahren Top 15 ist, der Top 10 in unter bestimmten Situationen sein kann, der musste auch erstmal mit Zverev mithalten, um dann am Ende an ihm vorbeizuziehen. Und das ist ein Match, wir hatten vorher gesagt 65-35, jetzt sind die 35 eingetreten, wohl auch wegen der Verletzung. Und ja, es ist eben nicht, dass er ausgeschieden ist gegen Flavio Cobolli oder so. Oder Arthur Rinderknecht.
Wobei, Arthur Rinderknecht ist gegen Taylor Fritz ausgeschieden.
Und ne? Dann nach Hause geflogen.
Ja, genau. Taylor Fritz trifft jetzt auf Lorenzo Musetti. Lorenzo Musetti hat heute in 4 Sätzen gewonnen gegen Giovanni Pecci-Perica. 4-6, 6-3, 6-3, 6-2. Die beiden hatten, das haben wir gestern schon erzählt, ein Duell in Stuttgart gegeneinander, was Musetti damals knapp in 2 Tiebreaks gewonnen hat. Hier war der Unterschied deutlicher zu sehen. Lorenzo Musetti fühlt sich auf dem Rasen pudelwohl und zeigt hier eine tolle Leistung nach der nächsten. Und ja, er musste sich gegen Luciano Darderi zwischendurch in 5 Sätzen durchsetzen, aber was Lorenzo Musetti hier macht, ist eine Stabilität, die man so selten von ihm gesehen hat. Er hatte immer wieder diese Highlights. Man denkt an den Djokovic-Sieg zurück zum Beispiel. Man denkt an seinen Turniersieg damals in Hamburg zurück, wo er gegen Carlos Alcaraz ein fantastisches Match damals gewonnen hat im Finale. Aber diese Konstanz hat er noch nicht so richtig drauf gehabt. Hier bei diesem Turnier zeigt er momentan bemerkenswerte Konstanz. Es ist sein erstes Grand Slam-Viertelfinale. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Viertelfinale.
Ja, und es ist ja eine andere Interpretation von Rasentennis, als wir zum Beispiel in dem anderen Match gesehen haben. Einfach weil Musetti, würde ich jetzt behaupten, am Ende von seiner Defensive auf dem Rasen lebt und seinen Improvisationskünsten und am Ende völlig erstaunliche Zahl. Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass die wirklich stimmt, aber er hat nur 8 Unforced Errors über 4 Sätze gemacht. Also das ist schon erstaunlich, vor allem wenn man überlegt, wie viel er halt in der Lage ist, im Gegensatz zu anderen hinten auszugraben, wie er das Spiel variieren kann. Das finde ich erstaunlich. Also wenn es so stimmt, dann eine der beeindruckenderen Zahlen der 2 Wochen eine andere. Er hat 15 Breakchancen sich heute erspielt und Pecci-Perica hatte eine. Und ich finde, das hat man im Laufe des Matches gesehen, wie sehr sich Musetti auf den Aufschlag eingestellt hat, wie er ihn zurückgeblockt hat, wie er in der Lage war, Ballwechsel zu eröffnen und wie viel er zur Verfügung hat, einfach an der Art, wie er sich bewegen kann, wie er verteidigen kann, wie er angreifen kann, mit den Spins, mit denen er arbeiten kann, seine Netzangriffe. Also ich find ihn einen sehr ästhetischen Spieler. Bin total gespannt, ob er Fritz irgendwie die Stirn bieten kann. Ich kann mir vorstellen, das ist die Art von Tennis, auf die Fritz nicht wirklich Bock hat, weil er da in Ballwechsel hineingezogen werden wird, die ihm nicht gefallen. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob Musetti da nervlich schon so weit ist, in so einem Match zu bestehen. Weil Fritz ist mittlerweile ein recht abgekochter Profi und da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ehrlicherweise, bei Musetti, ob es da schon reicht.
Ist das von Musetti vielleicht der Blasphemie-Alert-Ahead? Ist das vielleicht der Federer-Way, den er spielt?
Naja, also er ist wahrscheinlich ästhetisch am nächsten dran, ne, ja, was wir so gesehen haben an Federer. Also ihm fehlt, finde ich, diese straighte Power, die Federer hatte. Ihm fehlt Lust und Wille, ein Match zu dominieren. Aber die Art und Weise, wie er einen Court beherrscht, die, finde ich, ist am nächsten an Federer dran, was wir jetzt im Herrentennis in den letzten Jahren gesehen haben.
So, und damit die körbeweise Zuschriften bitte an meine Adresse. Philipp hat keine Zeit dafür. Deswegen könnt ihr mich durchbeleidigen, dass ich Lorenzo Musetti mit Roger Federer verglichen habe. Lorenzo Musetti also gegen Taylor Fritz, das eine Viertelfinale. Das zweite Viertelfinale aus dieser Hälfte, das bestreiten Alex de Minaur und Novak Djokovic. Und Alex de Minaur hat heute gegen Arthur Fies gewonnen. Und Arthur Fies hat heute einen so einen kleinen Realitätscheck bekommen, glaube ich. Arthur Fies, ich glaube, dass er eine ganze Menge Talent hat und dass er wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein Top-10-Spieler sein kann. Aber er ist von Alex de Minaur heute bis auf den dritten Satz nicht vorgeführt worden, aber ihm ist schon gezeigt worden, an was er noch zu arbeiten hat. Alex de Minaur hat enorme Return-Fähigkeiten heute gezeigt gegen den sehr guten Aufschlag von Arthur Fies. Alex de Minaur hat mal wieder, und das ist nichts Neues, hat wieder alles zurückgebracht und Arthur Fies musste jeden Punkt, den er sich erarbeitet hat, zweimal erarbeiten. Und de Minaur hat hier daraus heute eine einseitige Geschichte gemacht. Am Ende gab es sogar noch einen kleinen Schreckmoment für de Minaur, so ein bisschen wie bei Zverev in der dritten Runde. Er hat sich beim Matchball ein bisschen die Hüfte wehgetan. Er sagte hinterher, ich fühle mich gut und ich hab ein bisschen mir wehgetan, aber momentan sieht alles gut aus. Wir wollen nicht hoffen, dass es so eine Geschichte wird, dass er im Viertelfinale nicht so richtig auftreten kann oder so. Aber bis dahin und bis zum Matchball war das eine einwandfreie Leistung und das habe ich als Kind immer gehabt, wenn mein Bruder mich so am langen Arm hat verhungern lassen. Ich sollte ihn schlagen und dann, sein Arm war einfach zu lang und ich habe einfach nur immer in die Luft gehauen.
Ja, und zeitgleich hat dein Bruder dann 49% der Return-Punkte gegen dich gewonnen.
Das hat er damals, er hat vielleicht sogar 51% damals gewonnen.
Ja, also das war ja die erstaunliche Zahl. Also sieht man jetzt auch eher selten auf dem Niveau, dass das jemand gelingt. Und du hast es schon perfekt beschrieben. De Minaur hat einen Realitätscheck hier dargestellt für Fies. Der hatte eine gute Phase und da hat die BBC auch eine schöne Grafik eingeblendet, wo sie gezeigt haben, die Höhe der Vorhände von Fies, wie die übers Netz gegangen sind. Und die hat in der Phase, ich glaube, die letzten vier Spiele des dritten Satzes, unglaublich variiert. Also da war alles drin von, sage ich mal, 2 Meter übers Netz bis wenige Zentimeter überm Netz. Und ansonsten hat ihn de Minaur reingezwungen in die Art von Ballwechseln, die Fies hier nicht spielen wollte, wo Fies zu viel Risiko gehen musste, wo Fies, ich hatte das Gefühl, nie eine Ruhe in dem Match finden konnte, weil de Minaur ihn auf seine eigene Art und Weise vor sich hergetrieben hat. Und da ist Fies irgendwie nicht mit klargekommen. Das liegt natürlich am Alter. Das wäre vielleicht vor einem Jahr noch anders gewesen, weil de Minaur da noch nicht auf dieselbe Art und Weise stabil war, wie er es jetzt ist. Aber ja, das hätte auch gut und gerne ohne diese kurze Phase hier in 3 Sätzen über die Bühne gehen können.
Also Fies lebt ja davon, dass er dieses Plus-1-Spiel hat, dass er einen guten Aufschlag hat und dann am besten mit der Vorhand sofort den Punkt machen kann. Und dieses Ding ihm zu nehmen, das muss dann auch erstmal schaffen. Und Alex de Minaur wird da eventuell immer noch ein kleines bisschen unterschätzt. Und das war heute eine Glanzleistung von dem Australier. Also ich war wirklich ganz begeistert, was ich von dem Match gesehen habe. Und er war auch gut drauf, beziehungsweise wie gesagt, bis auf den letzten Punkt. Das war, glaube ich, etwas eine Schrecksekunde für ihn. Aber ansonsten war es wirklich eine Glanzleistung von Alex de Minaur. Und er steht zu Recht im Viertelfinale und er trifft jetzt auf Novak Djokovic. Und der hat heute aber schwerst abgeliefert. 6:3, 6:4, 6:2. Er hat Holger Rune auch einen Realitätscheck verpasst. Er hat ihm die Aufschläge nur so um die Ohren gehauen. Er hat, ich glaube, einen einzigen Breakball gegen sich gehabt. Er hat dann auch diesen Plus-1-Punkt gehabt, also dass er sofort auf den Winner gegangen ist. Vielleicht, dass er auch gesagt hat, okay, ich möchte mich hier nicht in große Rallies verwickeln lassen, weil auch er hat ja immer noch ein Knieproblem. Und Holger Rune hatte überhaupt keine Chance heute. 6:3, 6:4, 6:2. Das Publikum wollte Holger Rune anfeuern und hat dann immer Rune gerufen. Und Novak Djokovic ist hinterher so ein kleines bisschen aus dem Sattel gegangen im On-Court-Interview, hat dann gesagt, ja Leute, ihr sagt jetzt hier, er wollte Rune anfeuern, aber ich weiß, dass ihr mich ausgebuht habt. Und ich weiß das seit 20 Jahren und ich weiß das. Alle, die mich angefeuert haben, denen wünsche ich eine gute Nacht. Allen, die mich nicht angefeuert haben oder ausgebuht haben, denen wünsche ich eine gute Nacht. Also hat das Buh-Geräusch dann nochmal nachgemacht. Hat dann hinterher gesagt, ich akzeptiere das nicht, dass man mir gegenüber so unfair ist, aber ich habe schon in deutlich feindseligeren Umgebungen gespielt. Und das Interview habe ich so nicht kommen sehen. Das hat mich Wolle genommen.
Ja, also das Ganze dürfte ja, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, eine Referenz auf diese Ronaldo-Geschichte sein. Da wird es herkommen, gehe ich jetzt mal von aus. Und um dann ein Wort vielleicht dieser Generation zu nutzen, das war ordentlich cringe von Herrn Djokovic. unangenehm, ne? Aber
ja.
Wir kennen's. Und es war, bin ich mir sicher, eigentlich nicht gegen ihn gerichtet. Aber gut, lassen wir das einfach mal so stehen. Das kann ja jeder oder jede interpretieren, wie er oder sie will. Die Leistung an sich war wirklich gut. Rune hat in diesem Jahr ein Problem damit, irgendwie in die Aufschlagspiele seiner Gegner reinzukommen. Er spielt sehr offensives Tennis, obwohl er ja eigentlich alle Fähigkeiten hat wie Djokovic, um geduldig zu sein. Und er hat das heute auch gegen Djokovic wirklich nur sehr, sehr selten geschafft, während er bei seinem eigenen Aufschlag fast permanent unter Druck stand. Es war das, was man von Djokovic erwarten würde, halt eine sehr abgeklärte Leistung. Es waren viele tiefe Bälle wieder drin. Es war viel Druck, den er aufgebaut hat. Rune hatte wahrscheinlich das Gefühl, er musste heute was Besonderes bringen. Aber gefühlt war die Sache eigentlich nach dem ersten Satz durch. Also ich glaube nicht, dass viele das Gefühl hatten, dass er da noch wirklich in das Match zurückkommen würde. Und ja, spätestens nach Satz 2 und dann dem ganz schnellen Break war es vorbei.
Ich möchte noch einmal dazu sagen, ja, es war cringe und so, aber Djokovic war immer dann am besten, wenn er das Gefühl hatte, die ganze Welt ist gegen ihn. Dann war er immer am besten. Und dann war er auch am unnachgiebigsten und am ungnädigsten, auch spielerisch.
Ja, ich habe auch das Gefühl, das baut er in diesem Jahr wieder auf. Ne? Mhm. Also wen er alles da gefeuert hat in diesem Jahr, ja eigentlich seinen ganzen Stab um sich. Und das bei den French Open. Und dann, glaube ich, hat er jetzt auch das Gefühl, dass man ihm das mit der OP nicht 100% glaubt. Und ja, es ist Djokovic wieder in dieser perfekten Position. Und ich glaube sowieso nicht, dass er in der unteren Hälfte verloren hätte. Aber die ist jetzt natürlich wirklich schon ziemlich frei für ihn. Und dann kriegt er ja nochmal die Chance auf ein Wimbledon-Finale, wenn er jetzt hier durchkommt. Das wäre natürlich schon eine ganz schöne Geschichte, wenn wir jetzt mal 3 Wochen zurückdenken und seine Verletzung oder auch sein letzter Auftritt bei den French Open gegen Cerundolo, wo er sich noch irgendwie durchgequält hat und dann nicht antreten konnte. Also an sich ist es natürlich alles schon wieder enorm beeindruckend.
Ist es auf jeden Fall. Es ist das 60. Viertelfinale in der Karriere von Novak Djokovic, also Grand Slam Viertelfinale. 99,9% hätten das gerne in ihrer normalen Karrierestatistik oder vielleicht auch Challenger-Statistik, aber er hat es bei den Grand Slams und das ist einfach eine unfassbare.
Ja, es gibt wenige, die 60 Grand Slams gespielt haben.
Ja, ja.
das muss man nicht vergessen.
Na klar, das darfst du auch nicht vergessen. Ja, es ist unfassbar, wirklich unfassbar. Das waren die Herrenviertelfinals. Kleiner Blick zum Herrendoppel, weil da haben heute nämlich Konstantin Franzen und Henrik Jebens ein bisschen weiter an ihrer Geschichte geschraubt und an ihrem Märchen geschraubt. Sie haben heute gegen Lloyd Glaspool und Jean-Julien Roger gewonnen mit 7-6 und 7-6, haben jetzt 6 Sätze gewonnen, davon 3 im Tiebreak und, 5 im Tiebreak, Entschuldigung, den ersten Satz gegen Boppana Ebten mit 6-3. Sie sind sehr nervenstark, sie sind sehr aufschlagstark. Es gab heute nur eine Situation im Match von Henrik Jebens, als er 0-40 beim Stand von 5-5 zurücklag, hat den Aufschlag noch gehalten und es waren 2-3 Punkte, die am Ende entscheidend waren. Nach dem ersten Satz hatten Franzen Jebens 41 Punkte, Glaspool Roger 40 Punkte. Franzen Jebens jetzt im Viertelfinale, treffen dort auf Nils Kapski und Michael Wienes. Die Geschichte muss noch nicht zu Ende sein für Franzen Jebens. Also so wie die spielen und so nervenstark wie die spielen und so, wie es ihnen nichts ausmacht momentan, das ist schon stark.
Da leben sie auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen gefährlich mit. Jetzt haben sie das Selbstbewusstsein. Kann sein, dass sie jetzt die nächsten Runden hier das auch noch durchservieren. Und es wäre für sie natürlich eine fantastische Geschichte, würden sie jetzt hier wirklich den Titel gewinnen. Aber ich weiß gar nicht, ob das Wichtige ist, sondern Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen wie bei Lulu Sun, wo wir gestern drüber gesprochen haben, die jetzt quasi ein Jahr den Freifahrtschein bekommen hat, von der Challenger Tour nach oben zu gehen. Und genau das ist jetzt ja auch der Fall. Also ich denke, damit, wenn sie es jetzt geschickt anstellen, sollten sie sich in den Top 50 etabliert haben. Und da kann man dann auch als Doppelspieler ziemlich gut von leben. Und darum geht es ja am Ende beim Profisport. Und ich würde sagen, das ist jetzt die perfekte Situation, egal wie es jetzt hier konkret in Wimbledon ausgeht.
Henry Jebens, Konstantin Franzen sind also jetzt im Viertelfinale, treffen dort auf Nils Skupski und Michael Wienes. Kevin Kravitz, Tim Pöns sind noch nicht im Viertelfinale, sie müssen erst noch spielen. Das ist wieder wegen Regens unterbrochen worden und sie treffen auf Nathaniel Lemmons und Jackson Withrow in der dritten Runde. Und Andreas Mies ist an der Seite von John Patrick Smith ausgeschieden gegen Max Purcell und Jordan Thompson 4-6, 3-6. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen. Und die haben heute auch 4 Viertelfinalistinnen ermittelt und da gibt es auch einige interessante Geschichten dazu. Das gleich hier alles bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Die Olympischen Sommerspiele in Paris starten. Wir von On The Pitch, der Sportpodcast, haben nun ein exklusives Interview mit Benedikt Eggeling, Ruderer aus dem Deutschlandachter, für euch.
Also die Vorfreude steigt natürlich von Tag zu Tag.
Bei uns hat Benedikt nicht nur über seinen Alltag als Profi-Ruderer, sondern auch über die Olympia-Ambitionen des Paradeboots gesprochen.
Schade, dass immer nur gesagt wird, Paradeboot Achter, und verkaufen lässt sich der Achter besser als der Zweier.
Das komplette Interview findet ihr bei On The Pitch im Podcatcher eures Vertrauens.
Jelena Ostapenko steht im Viertelfinale in Wimbledon und das ist eine Sache, wenn du das vorher gesagt hättest, Jelena Ostapenko kommt ins Viertelfinale, hätte man gesagt, ja, okay, das kann passieren, sie ist eine sehr gute Rasenspielerin und dann müsste sie allerdings wahrscheinlich Iga Świątek schlagen und aber wenn sie das, man traut es ihr zu, weil sie ein gutes Matchup für oder ein schlechtes Matchup für Iga Świątek ist. Das hätte man ihr schon zugetraut. So wie Jelena Ostapenko allerdings jetzt wie ein kochend heißes Messer durch die Butter gegangen ist, durch dieses Turnier bislang, das habe ich so nicht gesehen. Sie hat gegen Julia Putintseva mit 6-2 und 6-3 gewonnen und spielt ein Tennis, was wir kennen, das Tennis auf ihrem Schläger oder dass das Match von ihr entschieden wird, sei es mit Fehlern oder mit Winnern. Das einzige Problem für ihre Gegnerin ist, sie lässt die Fehler im Moment aus. Sie spielt ein unglaublich powervolles Tennis und ist jetzt im Viertelfinale und das wahrscheinlich als bislang die stärkste Spielerin dieses Turniers.
Ja, also zumindest neben Rybakina.
Ja.
Einfach weil Rybakina im Moment so überragend serviert. Aber wenn wir jetzt nochmal hier drauf gucken und unterstreichen, was du gesagt hast, am Ende stehen Winner on First Errors bei Putintseva 8-9 und bei Ostapenko 29-26. Also eigentlich wurde alles von ihr entschieden. Mhm. Das, was schief ging, ging schief, weil es sie war, die es nicht in den Court reingeschafft hat. Und die Winner kamen aber auch alle von ihr. Und es war ein 6-2, 6-3. Es war vielleicht ein klein bisschen enger. Es hätte auch ein 6-4, 6-3 sein können. Aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass Ostapenko in irgendeiner Form hier in Gefahr geraten könnte. Und Putintseva hat viel probiert, hat auch wieder bei der Return-Position ein bisschen variiert, hat geschaut, ob sie die Ballwechsel länger bekommt, ob sie andere Möglichkeiten finden, die Linie entlang zu gehen, aber Ostapenko hat da auf alles eine Antwort. Und Match war wirklich komplett auf ihrem Schläger. Ist wahrscheinlich hier im Feld gegen alle außer Rybakina dann auch der Fall. Und im Moment, und das ist ja das Beeindruckende, zieht sie das wirklich auf hohem Niveau durch.
Was mir so gefällt an Ostapenko momentan ist, dass sie so die Kontrolle behält. Du hast es gesagt, sie hat dann jetzt auch eine positive Winner-Unforced-Error-Statistik, aber sie hat ja auch gerne mal, ich habe ein Match von ihr kommentiert, wo sie 57 Winner, 63 Unforced Error hatte. Das ist ja komplett out of control. Und das hat sie jetzt nicht mehr so. Und ich finde, dass sie eine Kontrolle hier im Moment drin hat. Wahrscheinlich auch aus dem Selbstbewusstsein heraus, dass sie momentan so gut spielt. Aber sie muss gar nicht so komplett überreißen. Also ja, das sieht zwischendurch noch ein bisschen wild aus. Aber ich finde, deutlich kontrollierter als sonst bei Turnieren von ihr.
Ja, und das darf ja auch zu einem gewissen Maße wild aussehen. Also das wird ja immer dazugehören. Sie wird nie eine Sicherheitsspielerin werden, die jetzt einfach nur reinschiebt. Denn das Besondere in ihrem Spiel ist, dass sie die Fähigkeit hat, jeden Ballwechsel zu beenden. Und würde sie jetzt sagen, naja, ich versuche es ein bisschen sicherer, dann würde sie sich ihrer größten Stärke hier berauben. Und sie hat, ich hatte jetzt schon ein paar Mal hier diese, ich glaube, sie heißt offiziell In-Attack-Score erwähnt von IBM. Die ist bei ihr fast immer am höchsten oder höchsten, zweithöchsten quasi an jedem Tag, wo wir über sie gesprochen haben. Und das heißt, sie entscheidet das Match und im Moment entscheidet sie die Matches, indem sie ja die positiv zu Ende bringt. Jetzt kommt allerdings eine ganz andere Art von Herausforderung, eine andere Art von Spielerin. Da bin ich gespannt, wie sie damit dann umgeht.
Und ich bin auch ganz doll gespannt, wie sie damit umgeht, weil Barbora Krejčíková ist eine Spielerin, die mit ihrer Solidität, mit ihrem Ballverteilen Ostapenko auch den Nerv rauben kann. Barbora Krejčíková, wenn du mir vor dem Turnier gesagt hättest, Mensch, die könnte doch ins Viertelfinale kommen, hätte ich gesagt, nee, das glaube ich einfach nicht. Aber Krejčíková ist hier durchs Turnier geschlichen bislang. Und das ist vielleicht nicht immer überzeugend gewesen. In der ersten Runde gegen Veronika Kudermetova, gute Rasenspielerin, musste sie A kämpfen, um 7-5 im dritten Satz zu gewinnen. Aber seitdem schleicht sie sich durch dieses Turnier und hat jetzt gegen Danielle Collins heute im letzten Match auf Court 1 mit 7-5 und 6-3 gewonnen. Und das finde ich wiederum schon wieder stark, weil Danielle Collins hatte einen stärkeren Eindruck bislang in diesem Turnier gemacht und ist dann so ein kleines bisschen an Krejčíková zerschellt. Und Collins hat ja auf einem etwas solideren Niveau ein ähnliches Spiel wie Jelena Ostapenko. Also, dass sie das Match bestimmen will, dass sie das Spiel und den Ausgang des Spiels selber bestimmen will und nicht abwartet. Und sie ist so ein bisschen an Krejčíková heute zerschellt, hatte ich das Gefühl.
Ja, war im ersten Satz total eng. Hätte auch an Collins gehen können, aber der zweite war dann richtig gut. Da war Collins dann auch angeschlagen oder sah zumindest aus, als sei sie angeschlagen, hatte ja auch eine kurze Pause dann genommen. Aber ich fand es ein richtig gutes Match von Krejčíková und ich würde dir zustimmen, das hat man jetzt nicht um den Kommen sehen. Denn wenn wir gucken, Viertelfinale Australian Open, seitdem nur 2 Matches gewonnen und das war jetzt eine Rasenvorbereitung in Birmingham bei einem nicht so starken Turnier. Und dann jetzt eben hier die 4 Matches gewonnen. Und damit meine ich, jetzt habe ich es nicht nachgeguckt, aber müsste ja Wichse sein, ihren Karriere-Viertelfinal-Grand-Slam quasi komplettiert. Und ich fand es auch extrem gut von ihr gespielt. Also ich würde sagen, der große Unterschied war heute, was sie in der Defensive angestellt hat. Und sie hat viele Bälle entweder mit Slices zurückbekommen oder extrem unangenehm für Collins zurückbekommen, wo sie der das Leben sehr, sehr schwer gemacht hat. Also der Slice war super niedrig. Und die Vorhandangriffe, da wo sie häufig sonst ein bisschen mit Topspin reingeht, um auch Sicherheit drin zu haben, da ist sie dann teilweise auch viel Risiko gegangen, ohne jetzt aber super viel Fehler zu machen. Und ich fand, das war taktisch sehr gut. Und irgendwann hat Collins dann im zweiten Satz auf die Nerven geschmissen und hat angefangen, Fehler zu machen. Und da bin ich gespannt, was passiert mit Ostapenko, wenn sie eben nicht so locker durch ein Match durchziehen kann, sagen wir, wenn sie jetzt hier auch in 2 Tiebreaks reingezwungen wird. Reicht das dann für Krejčíková? Könnte sein. Und generell können wir so festhalten, hier treffen 2 Grand-Slam-Siegerinnen aufeinander. Wir haben noch eine weitere Grand-Slam-Siegerin hier oben in der Hälfte drin. Also komplett zerfallen ist das Draw jetzt auch nicht bei den Damen.
Sie hat den Karriere-Viertelfinal-Grand-Slam komplett gemacht. Ich weiß nicht.
Zverev hätte den heute auch komplett
gemacht. Ja, ne? Hätte er auch komplett machen können heute, ja. Und Krejčíková hat hier wirklich eine so solide Leistung gezeigt. Und du hast gesagt, der Slice, ich glaube, der wird Ostapenko auch große Schwierigkeiten bereiten. Und da bin ich gespannt, wie Ostapenko diese Herausforderung, diese Challenge annimmt. Weil es besteht dann auch immer noch die Gefahr, dass sie die Nerven verliert. Und so wie Danielle Collins heute im zweiten Satz. Und dann guckt sich das Krejčíková schüchtern lächelnd an und denkt sich, ja, ich habe sie da, wo ich sie haben möchte. Ich bin sehr gespannt auf das Match.
Ja, kann man auch. Vor allem, weil Krejčíková an guten Tagen auch eins der besseren Serves auf der Tour hat. Nicht eins, was über Geschwindigkeit kommt, sondern eins, wo sie wirklich die Spots trifft, wo sie alles rausholen kann von Spin, über Slice, über auf den Körper gehen und so. Und das läuft nicht immer. Sie ist auch so eine, die gerne mal irgendwie am Ende 45% erste Aufschläge reinbekommt. Aber wenn es passt, dann ist sie eine ganz schöne Gefahr für die meisten Gegnerinnen.
Ostapenko gegen Krejčíková also. Das andere Viertelfinale bestreiten Elena Rybakina und Elina Svitolina. Elena Rybakina hat heute gegen Anna Kalinskaya gewonnen mit 6-3 und 3-0. Dann musste Kalinskaya aufgeben. Ich habe jetzt diverse Versionen gehört, was sie hatte. Entweder Handgelenk oder irgendwas am Rücken oder am Arm. Auf jeden Fall konnte Kalinskaya nicht mehr weiterspielen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie allerdings auch wenig Chancen gegen Elena Rybakina. Und die macht das ja schon wieder auf so eine ganz nüchterne Art und Weise und seziert ihre Gegnerinnen. Und du hast es gesagt, sie ist wahrscheinlich momentan die Top-Favoritin auf den Titel. Vor allen Dingen ja auch, weil sie diesen Titel schon mal gewonnen hat.
Ja, und ja auch letztes Jahr hier im Viertelfinale stand und dann nur gescheitert ist an Ons Jabeur in einer ganz, ganz knappen Nummer. Also wenn ihr Körper ihr nicht in den Weg kommt, dann wird es schwer für die Gegnerinnen, vor allem wenn sie es halt schafft, den ersten mit einer hohen Quote reinzubekommen. Wenn wir da heute mal drauf gucken, 51% ist okay, aber nicht das, was sie will. Aber wenn der drin war, hat sie 18 von 21 hinterm ersten gewonnen. Aber, und jetzt wird es interessant, nur 7 von 20 hinterm zweiten Aufschlag. Und das könnte dann spannend werden in einem möglichen Duell gegen Svitolina. Die müsste auch sehr, oder in einem kommenden Duell gegen Svitolina, die müsste sehr gut servieren. Aber die ist sicherlich jemand, die dann enormen Druck auf Rybakina in den Ballwechseln erzeugen könnte. Jetzt habe ich von dem Match gegen Kalinskaya nicht genug gesehen, um da wirklich zu sagen, wie das genau verlaufen ist. Aber Kalinskaya hat ein anderes Spiel als Svitolina, ist jemand, die ein bisschen flacher als Svitolina spielt, die vielleicht auch ein bisschen weniger variiert. Also das ist eine andere Form von Herausforderung für Rybakina und unter Umständen das schwierigste Match, was hier für sie noch möglich ist bei dem Turnier.
Ich habe auch nicht viel gesehen, aber das, was ich gesehen habe von Rybakina, war wirklich beeindruckend und vor allen Dingen der Aufschlag hat wieder enorm gut funktioniert und der war am Ende dann auch einer der Faktoren, warum sie dieses Match dann gewonnen hat, und sie hätte es auch gewonnen, hätte Kalinskaya ja nicht aufgeben müssen. Rybakina trifft jetzt auf Elina Svitolina. Die hat heute gegen Wang Jingyu gewonnen mit 6-2, 6-1. Sie hat hinterher gesagt, dieser Sieg ist nicht wichtig für sie. Es gab einen Angriff der russischen Armee auf die Ukraine, einen der schwersten Angriffe der letzten Monate. Und bei diesen Raketenangriffen ist unter anderem ein Kinderkrankenhaus getroffen worden. Und da müssen die Kinder, die an Krebs leiden oder zur Dialyse müssen, müssen im Moment auf der Straße behandelt werden. Und es ist ein nach wie vor sinnloser Krieg. Und Elina Svitolina hat dann hinterher auf Instagram dann auch um Spenden gebeten, damit dieses Kinderkrankenhaus möglichst schnell wieder aufgebaut werden kann. Alles andere ist eigentlich so ein kleines bisschen Nebensache. Svitolina gewinnt gegen Wang Jingyu mit 6-2 und 6-1, spielt hier ein fantastisches Turnier.
Ja, und da hat man dann auch ihre Erfahrung gesehen. Also Wang, hatte ich das Gefühl, war in dem Match noch sehr grün hinter den Ohren. Und Svitolina spielt eine ziemlich perfekte Form von kontrollierter Offensive im Moment, gute Aufschlagsleistung. Sie ist in der Offensive, aber jetzt nicht kompromisslos, wie wir es zum Beispiel von Ostapenko sehen, sondern einfach dadurch, dass sie ja generell eher flache Schläge hat, nutzt sie das im Moment, geht so nah wie möglich an die Linien ran, sei es cross oder die Linie entlang. Und das ist eine sehr, sehr sichere Art, Tennis zu spielen. Und ich bin gespannt auf das Match gegen Rybakina. Ich glaube, es hängt schon vom Aufschlag von Svitolina ab. Kommt er nicht, dann hat sie keine Chance. Kommt er, könnte sie wirklich die Art von Herausforderung für Rybakina sein. Also wir haben im letzten Jahr gesehen, hat Rybakina hier verloren gegen Jabeur. Svitolina ist eine ganz andere Art von Spielerin wie Jabeur, aber ist trotzdem eine, die in Ballwechseln drin bleiben kann. Und wenn Rybakina in Ballwechseln drin ist, dann ist es möglich, dass sie die verliert. Sie ist nicht komplett dominant von der Grundlinie, wie wir es jetzt von zum Beispiel Świątek auf dem Sand gesehen haben, sondern sie ist extrem dominant mit dem ersten Aufschlag und darüber hinaus eine sehr gute Spielerin. Aber Svitolina kann da mithalten, wenn sie selber eine gute Aufschlagsleistung bringt.
Also das will ich auch erstmal sehen. Ich sehe Svitolina im Moment erstmal als klare Außenseiterin. Aber wir werden sehen, übermorgen spielen die beiden dann um den Einzug ins Halbfinale. Elena Rybakina gegen Elina Svitolina. Gucken wir auch hier nochmal einmal auch kurz aufs Doppel. Da stehen die Viertelfinals alle fest und zu den Viertelfinalistinnen gehören noch nicht, da stehen auch noch nicht alle Viertelfinalistinnen fest. Barbora Krejcikova und Daura Siegemund haben gegen Hayley Baptiste und Alicia Parks die zweite Runde erreicht, stehen jetzt in der dritten Runde, treffen jetzt auf Chan und Kudermetova im Achtelfinale und könnten dann im Viertelfinale auf Dabrowski, Routliff oder Kostyukruse treffen. Und da sind zum Beispiel auch ein Viertelfinalduell, auf das ich mich sehr freue. Suwaje und Elise Mertens gegen Coco Gauff und Jessica Pegula. Ich glaube, da können wir uns auf Clash of Styles dann auch freuen.
Ja, und Ostapenko auch hier noch dabei.
Ostapenko natürlich auch noch mit dabei, mit Nadia Kichenok. Die stehen im Viertelfinale gegen Katerina Siniakova und Taylor Townsend. Und auch darauf, glaube ich, können sich Freunde und Freundinnen des Frauendoppels dann freuen. Mixed, da sind wir noch nicht mal komplett mit der ersten Runde durch. Müsste eigentlich Donnerstag das Finale gespielt werden, aber das sehe ich jetzt noch nicht. Vor allen Dingen, weil das Wetter einfach nicht mitspielen will. Dann haben wir alles. Morgen gucken wir nochmal gerade auf den Zeitplan und der Zeitplan sieht für die großen Plätze auf dem Center Court erstmal Jannik Sinner gegen Daniil Medvedev vor, ab 14.30 Uhr deutscher Zeit. Danach Jasmine Paolini gegen Emma Navarro und dann auf dem Court 1 Lulu Sun gegen Donna Vekic ab 14 Uhr und Carlos Alcaraz gegen Tommy Paul danach. Sinner gegen Medvedev als Match auf dem Center Court, damit gehe ich komplett mit und auch mit Paolini gegen Emma Navarro. Ich glaube, das sind die beiden deutlich interessanteren Duelle morgen.
Ja, würde ich auch zustimmen und wahrscheinlich auch die, die den Unterhaltungswert bringen werden. Wobei Alcaraz gegen Paul könnte gut werden, ja, vielleicht wird auch Sun gegen Vekic gut, aber es ist die Undercard.
Es ist die Undercard auf jeden Fall. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Kurz bevor ich meinen restlichen Sermon abgebe, den Hörer, den ich heute getroffen habe, beim Match von Herrn Konstantin Franzen und Hendrik Jebens, viele Grüße. Das war nett heute. Und wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky und in diesen 14 Tagen auch gerne auf Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun unter oder per PayPal und per Steady. Die Links dazu sind in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Keine Zeit, Olympia zu gucken? Ihr habt Angst, ihr könntet was verpasst haben? Dann hört doch mal hier rein.
Das Flair der Ringe.
Wir fassen euch das Wichtigste und Bemerkenswerteste vom Olympiatag zusammen und kommentieren ganz subjektiv. Und wir, das sind
Moritz Wollert, Autor von Unnützes Wissen Olympia.
Und Malte Asmus, Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Und das Flair der Ringe kriegt ihr täglich neu überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.